Nochmal. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute mal wieder aus dem Regierungsviertel und ich habe das Vergnügen, mit dir quatschen zu dürfen. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
Mein Name ist Alexander Kulitz. Ich komme aus dem Schwabenland. Ich bin aus Ulm. Ursprünglich hatte ich Jura studiert und bin zugelassener Rechtsanwalt, habe dann aber sehr schnell ins Familienunternehmen gewechselt. Wir haben ein Familienmaschinenbauunternehmen im Bereich der Ablufttechnik und hatte dann über diese Funktion mich bei den Wirtschaftsjunioren Deutschland, das ist ein Jungunternehmerverband, engagiert. Bin dort in den Bundesvorsitz gekommen und über die Schiene ein bisschen in die Politik geraten und bin dann 2017 für die FDP in den Bundestag eingezogen. War in der vergangenen Legislaturperiode der Sprecher für Außenwirtschaft und Außenhandel und im Auswärtigen Ausschuss. Bin aber nach wie vor extrem engagiert in verschiedenen ehrenamtlichen Tätigkeiten, vor allem in den Jugend- oder Jungunternehmerverbänden, aber auch andere Organisationen wie die Atlantikbrücke, die China-Brücke oder auch das Foreign Council on Economic Relations. Von daher ist mir das immer noch ein großes Anliegen, die ganze Thematik Wirtschaftsdiplomatie, die Fragen Wirtschaft, aber eben auch auswärtige Politik und überhaupt die auswärtigen Themen, die ja heutzutage immer wichtiger werden.
Da stimme ich dir vollkommen zu. Ich fange immer in meinen Interviews ganz früh an, bei den allerersten Anfängen sozusagen. Wie bist du denn aufgewachsen und zur Schule gegangen?
Das sorgt oft für einen Lacher, weil ich war Waldorfschüler und dementsprechend kann ich tatsächlich meinen Namen tanzen. Man mag es kaum glauben, ich tue es aber nicht. Nein, also ich bin in Ulm auf den Waldorf-Kindergarten und dann aber auch auf die Waldorf-Schule gegangen. Bin aber, und da bin ich meinen Eltern bis heute sehr, sehr dankbar, sehr früh dann auch rausgekommen, weil meinen Eltern war das ein großes Anliegen, dass wir, ich und meine Geschwister, ich habe 4 Geschwister, sehr früh auch schon Kulturen kennenlernen, andere Kulturen, andere Sprachen. Das heißt, mit 11 Jahren bin ich zum allerersten Mal dann ins Ausland gekommen. Meine Geschwister sind alle in Austauschfamilien gewesen. Ich wollte das nie. Ich war, glaube ich, sehr schwieriges Kind in Teilen und sehr, sehr schleckig beim Essen. Deswegen wollte ich unbedingt ins Internat. Da muss ich nicht das essen, was auf den Tisch kommt von den Eltern her, sondern da kann man sich dann aussuchen, was man vom Buffet nimmt. Auf jeden Fall, das war eines der Gründe, warum ich aufs Internat wollte. Mit 11 war ich dann ein Jahr in England auf dem Internat, dann wieder zurück in der Waldorfschule für die 8. Klasse und dann später in der 9. Klasse nochmal in Frankreich ein Jahr im Austausch. Und so hatte ich eigentlich meine Schulzeit in verschiedenen Ländern verbracht, jeweils immer im Jahresrhythmus. Das war eine ganz tolle Zeit. Ich wollte eigentlich nach der Erfahrung in England im Internat gar nicht mehr zurückkommen nach Deutschland, weil es mir so gut gefallen hatte. Musste aber, weil mein Deutsch so grottenschlecht war, dass meine Eltern mehr oder weniger gesagt haben, das geht nicht. Also ich muss jetzt erstmal auf Deutsch richtig lesen und schreiben können, bevor ich hier irgendwo im Ausland verbleibe. Der Deal war dann allerdings, weil ich tatsächlich von dem Internat ein Stipendium bekommen hatte, was mich natürlich sehr gefreut hat, meine Eltern auch, ganz klar, dass ich im Gegenzug, wenn ich zurückkomme nach Deutschland, meinen ersten Computer bekomme. Das war ein DX100, wie hieß das Ding? Naja, war auf jeden Fall ein älteres Teil, aber es war ein super, super Computer, den ich mir damals geholt hatte. Man muss wissen, in der Waldorfschule war das zu meiner Zeit noch sehr, sehr kritisch gesehen, mit dem Computer zu arbeiten. Mir hat es aber sehr geholfen und Hauptproblem war, dass ich dann als Jugendlicher wohl doch eher so ein bisschen ein Zocker geworden bin und deswegen die Nächte durch am PC gesessen habe, zum Teil, wenn man mich nicht erwischt hat. Es war aber auf jeden Fall, hat es mir, glaube ich, sehr gut getan, weil ich dann doch recht frühzeitig auch den Umgang mit technischen Geräten wie den Computer gelernt hatte, was wir einfach in der Schule versäumt haben und in der Schule nie beigebracht bekommen haben. Da bin ich heute eigentlich ganz froh drum. Das war eigentlich so die Schulzeit, die war sehr gut. Ich bin heute noch mit vielen meiner Klassenkameraden im engen Austausch aus der Zeit. Wir haben noch WhatsApp-Gruppen und sehr rege. Eigentlich nächstes Wochenende sollte ich eigentlich an Tegernsee zu einem Geburtstag einer alten Schulfreundin. Schaffe ich leider terminlich nicht ganz. Aber es ist nach wie vor eine sehr enge Bindung, die ich mit meiner Schulklasse habe.
Das ist doch schön. Das können, glaube ich, gar nicht so viele von sich behaupten.
Nein, also das stimmt. Nach 20 Jahren ist das eher, oder jetzt ja, 30 Jahren demnächst dann. Wir sind ja eigentlich ab der ersten Klasse mehr oder weniger zusammen gewesen. Ist es eher selten der Fall, dass man dann doch so enge Bindungen an die Schulklasse hat.
Ja. Und dann hast du Jura studiert?
Im Anschluss hatte ich dann zuerst sogar Wirtschaftsjura studiert. Das war ein ganz neuer Studiengang an der Universität in Augsburg, ein Diplomstudiengang. Das war auch ganz spannend. Allerdings ist mir da sehr schnell aufgefallen, dass wenn man Jura macht, dann sollte man es auf Staatsexamen machen, damit man eben auch dann eine anwaltliche Zulassung beantragen kann. Mhm. Deswegen hatte ich dann relativ bald, nach einigen Semestern, ich glaube, hatte ich dann gewechselt zu Normaljura und dann noch einen Erasmus-Austausch nach Frankreich, nach Lyon gemacht und habe dann im Anschluss die Uni gewechselt, bin nach Tübingen gegangen, von Augsburg nach Tübingen, also jetzt auch nicht so weit, und habe dort mein erstes Staatsexamen dann geschrieben gehabt.
Okay, und wolltest du als kleiner Waldorfschüler schon immer Anwalt werden, oder?
Eigentlich nicht, das war, ich denke, mir ging es wie den meisten Abiturienten oder wie vielen, dass ich gar nicht so richtig wusste nach der Schule, wo soll es hingehen, wo soll die Reise hingehen. Von zu Hause, wie gesagt, kannte man natürlich das Familienunternehmen, man ist im Familienunternehmen groß geworden, deswegen war sicherlich BWL eine Option. Mütterlicherseits war eher Medizin sehr spannend, weil meine Mutter Medizin studiert hatte, so wie ihre Familie auch. Sie hat 5 Geschwister, es waren 6 Kinder, von denen ich glaube, 5 hatten Medizin studiert. Also da kam durchaus der Einfluss, fand ich eigentlich auch sehr spannend. Und aber ich war dann so unschlüssig zwischen Jura und BWL und dann bot sich eben diese Chance dieses neuen Studiengangs Wirtschaftsjura auf Diplom in Augsburg und das war ein Studiengang, für den man sich bewerben musste. Also da hatten wir über 700 Bewerbungen auf die 50 Plätze und nachdem ich dort genommen wurde, hatte ich das dann tatsächlich für mich mal, ja, hatte ich das dann versucht. Das Ding für mich war nur, dass ich sehr schnell erkannt habe, dass BWL aus meiner Sicht eher die Verwissenschaftlichung eines Faktums ist. Also wenn ich das bei uns im Betrieb erlebe oder auch das Unternehmerische, sind viele Entscheidungen, die werden getroffen, eher zum Teil auch aus dem Bauch raus. Also ich habe noch nie erlebt, dass mein Vater eine Cobb-Douglas-Funktion oder Ähnliches durchgeführt hätte, bevor er die Entscheidungen trifft. Und das ist natürlich schon im BWL-Studium sehr zahlenlastig. Also gerade auch die ganzen Statistik etc. etc. Das war dann hat mir nicht ganz so viel Spaß gemacht, während Jura, gerade das Strafrecht, das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Da bin ich dann voll eingetaucht und zumindest das theoretische Jura und das war sicherlich der Grund, warum ich den Wechsel dann auch vollzogen habe. Dadurch habe ich auch nichts verloren, weil das alles angerechnet werden konnte und ich konnte nach wie vor, hatte sogar mein Examen relativ früh geschrieben. Ich hatte im 7. Semester dann schon mein Staatsexamen geschrieben. Das hatte einfach den Hintergrund, dass ich genau in die Zeit reingeraten bin, in der es eine Reform gab, in der es einfach eine Reform gab und ich wollte noch nach dem alten Recht schreiben. Und deswegen hatte ich im 7. Semester schon mein Staatsexamen geschrieben, mir dadurch auch den Freischuss freigehalten, damit ich im Nachgang nochmal verbessern kann, was ich auch gemacht hatte. Es war auch richtig so, weil ich dadurch dann doch nochmal ein ganz gutes Prädikatsexamen bekam. Deswegen war, glaube ich, der Werdegang, der zumindest akademische, war eigentlich schon richtig. Würde ich heute nicht anders machen.
Okay, und dann, als du deinen Abschluss hattest an der Uni, wie ging es dann bei dir weiter?
Direkt im Familien- gut, nach dem Abschluss, das ist ja bei Jura ein bisschen anders. Da kommt man dann ja erstmal ins Referendariat, hat dann 2 Jahre, ist man quasi heute nicht mehr Beamter auf Probe, wie es früher wohl der Fall war, sondern dann ist man Angestellter oder auf dem öffentlichen Dienst irgendwie. Das hatte ich natürlich dann auch im Anschluss direkt gemacht, um dann das zweite Examen noch zu schreiben. Das ist eigentlich Usus. Das heißt, nach der Uni ging es bei mir eigentlich ziemlich direkt in den, wenn man so möchte, Staatsdienst, obwohl jedem klar war, der Referendar ist dann auch nach 2 Jahren wieder raus und auch wieder durch. Da musste ich dann, das weiß ich noch, das hat mich tierisch geärgert, da musste ich irgendwann dann noch für die Krankenkasse extrem viel nachzahlen, weil als Referendar kriege ich dann mein erstes Gehalt. Das ist aber natürlich unter dem Betrag, den man bräuchte, um privatversichert zu sein. Davor war ich aber immer privatversichert, auch über die Eltern, und hatte da eine Option. Und das hatte ich dann vergessen, nach dem Ende des Referendariats mich in Anführungszeichen arbeitslos zu melden beziehungsweise zum Amt zu gehen. Das hätte ich aber machen müssen, weil ich das aber verbummelt hatte. Kam dann irgendwann eine Nachzahlung über, ich weiß nicht mehr, was es war, 900 Euro oder mehr, die ich für die Krankenkasse hätte nachzahlen sollen. Das hat mich tierisch geärgert. Ich musste es dann auch nachzahlen. Das hat mich tierisch geärgert, weil ich ja in der ganzen Zeit trotzdem meine Versicherung nach wie vor hatte. Aber das war dann so ein erster Punkt, wo ich mich einfach komplett über das deutsche System aufgeregt habe und mir dachte, kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe ja nicht weniger verdient in der Zeit, als ich Referendar war, sondern ich habe ja noch zusätzlich ein festes Gehalt bekommen. Aber gut, das war dann so. Und ich hatte auch in der Zeit, also in der Referendarszeit, dann eigentlich meine erste Selbstständigkeit so ein bisschen angefangen. Das war das Thema Datenschutz. Die Firma gibt's bis heute. Das ist heute die Kuhlitz und Twehlmeier GmbH. Weil klar, wie viele im Studium, muss man sich natürlich dann auch ein bisschen gucken, wie man sich dann zusätzlich noch ein bisschen was verdient fürs Studium. Und damals hatte ich eben, weil wir im Familienbetrieb keinen Datenschutz hatten, eine Datenschutzschulung gemacht. Es war klar, dass ich dort gar nicht als Datenschutzbeauftragter tätig sein kann, weil ich dort als Gesellschaft einen Interessenskonflikt hatte. Aber dann kamen sehr schnell andere Freunde aus den Familienunternehmern, von den jungen Unternehmern, die meinten, hier Alex, du hast doch da die Ausbildung, könntest du nicht mal bei uns im Betrieb gucken. Und so ging das los und da hatte ich da angefangen, ein bisschen nebenher als Datenschutzbeauftragter tätig zu sein. Das war sogar schon vor dem Referendariat, so ein bisschen tätig zu sein und habe mir da einen ganz guten Zusatz zum Studium verdient. Es war auf jeden Fall sinnvoller, als wenn ich angefangen hätte zu kellnern, weil das hätte mir bei mir, glaube ich, nicht so richtig funktioniert. Und und da kam dann eigentlich, ohne dass es jene Webseite gab oder irgendwo eine Visitenkarte oder richtig Werbung gemacht hätte, kam da ein Mandat nach dem anderen dann dazu. Das war eine Zeit, da wurde das damalige Bundesdatenschutzgesetz, BDSG, da gab es noch nicht die Grundverordnung. Es war einfach reformiert worden und deswegen kam der Druck auf, dass die Unternehmen sich um einen Datenschutzbeauftragten bemühen. Ja, und am Ende der Zeit, also gerade am Ende des Referendariats, hatte ich so um die 10-12 Mandanten. Das war dann eigentlich auch zu viel, um zu sagen, nee, ich mache das jetzt alles zu. Es war jetzt nie eine besondere Leidenschaft von mir, der Datenschutzbeauftragte. Und dann bin ich mit einem Partner zusammengegangen, habe dort die Mandate eingebracht. Die Firma ist jetzt über die letzten Jahre auch ganz gut gewachsen. Wir haben jetzt auch Standorte in Ulm, München, Düsseldorf. Und eventuell überlegen wir jetzt auch in Berlin noch ein bisschen was zu machen, wo wir eben die Leistungen anbieten, die heutzutage auch ganz andere sind, auch ganz anders gefordert werden, weil durch die Datenschutzgrundverordnung natürlich ein anderer Bedarf auch entstanden ist. Aber das war so die erste, ja, wenn man so möchte, Selbstständigkeit, in die ich damals reingeschlittert bin und die es, wie gesagt, bis heute eigentlich gibt, ja.
Das heißt aber eigentlich nur darüber, dass du da mal diese Fortbildung gemacht hast.
Ja, also am Ende war das genau, wie es halt so ist im Familienunternehmen. Ich habe Jura studiert, der Vater hat gesehen, okay, wir brauchen einen neuen Datenschutz, oder wir brauchen einen Datenschutzbeauftragten, wir hatten vorher gar keinen. Wie gesagt, wir sind ein Maschinenbauunternehmen, da ist es jetzt nicht so, dass man da jetzt täglich mit Datenschutz zu tun hätte, vor allem damals nicht in der Zeit. Und da meinte er halt lapidar, hier Junge, du machst Jura, mach mal du unseren Datenschutzbeauftragten. So läuft es halt im Familienunternehmen. Ja. Und dann hatte ich mir diese Ausbildung, die ging 3 Monate, die habe ich bei der UDIS gemacht, mir diese Ausbildung neben dem Studium, das war immer berufsbegleitend, das waren so Abendkurse, das hatte ich halt gemacht und mir war am zweiten oder dritten Tag schon klar, ich kann es für die eigene Firma gar nicht machen aus Interessenskonflikten, hatte dann aber eben durch diese Zusatzausbildung, die ist jetzt nicht wild, hatte ich dann eigentlich ja sehr schnell Freunde, die dann angerufen haben und gesagt haben, hey Alex, könntest du mal bei uns das machen? Da war auch ein Freund dabei, die haben ein sehr spannendes Unternehmen in Süddeutschland, da geht's um Lotteriedaten, also da geht's wirklich auch um Datenschutz. Mhm. Und der rief mich dann an und meinte, Alex, unsere Datenschutzbeauftragte, die hört jetzt auf, die geht und wir würden gerne den Datenschutz extern machen in Zukunft. Könntest du dir vorstellen, das bei uns zu machen? Da hatte ich im Postwenden gesagt, auf gar keinen Fall, das ist mir viel zu heiß, das ist viel zu aufwendig. Hab dann aber nochmal 2 Nächte drüber geschlafen und dachte, Mensch, wenn man es wirklich machen will, ist es eigentlich das mit eines der besten Dinge oder Firmen, um sich da richtig reinzuarbeiten, auch in das Thema. Und rief ihn dann 2 Tage später nochmal an und hatte gemeint, du, ich habe es mir nochmal überlegt. Also wenn das noch für euch noch eine Option ist, würde ich da tatsächlich mal kommen und mir das mal anschauen, um dann zu entscheiden, ob ich da bereit wäre, auch da einen Datenschutz zu machen oder nicht. Und so kam es dann auch. Das war auch eines der ersten Mandate oder größeren Mandate, wenn man so möchte. War eine hochspannende Zeit, weil das eben auch ein Unternehmen war, wo es dann durchaus mal zu Kontrollen kam, zu Prüfungen kam etc. Und in der Tat, man lernt halt am besten in der Praxis. Und so ging es mir damals auch. Und da ist man nach wie vor freundschaftlich verbunden. Das war ich am Anfang bei allen Unternehmen so oder allen Unternehmungen. Wie gesagt, ich habe da nie geworben für. Das waren alles Leute aus dem Bekanntenkreis, die gesagt haben, sie brauchen Unterstützung, wo ich das dann eben nebenher so ein bisschen gemacht hatte.
Und im Grundsatz, warum ist Datenschutz wichtig und warum braucht es immer einen Datenschutzbeauftragten?
Naja, Datenschutz, ich glaube, die Wichtigkeit ist heute unumstritten. Und dass es sinnvoll ist, auch gesetzlich da zu regulieren, ist, glaube ich, auch gar kein Thema mehr. Was mich halt immer geärgert hat, ist die Art, wie wir den Datenschutz aufgezogen haben. Gerade auch das Bundesdatenschutzgesetz, weil wir sehr viel in der Datenschutzgrundverordnung auch wieder finden von dem, wie es früher in Deutschland gestaltet war, von der deutschen Idee des Datenschutzes. Mhm. Und da haben wir natürlich schon ein riesen Bürokratiemonster auch irgendwo geschaffen. Und uns muss schon klar sein, dass mit jeder Form der ordnungspolitischen Regulatorik, wie jetzt auch dem Datenschutz, wir auch gewisse bürokratische und damit auch wettbewerbsverzerrende Hürden aufbauen. Und wenn man im Bereich der Startups jetzt tolle Ideen hat, gerade vielleicht in im MedTech oder Ähnlichem, da kommt natürlich der Datenschutz sehr schnell dazu. Und klar will man erstmal seine Idee verwirklichen und erstmal umsetzen. Und solange wir natürlich so Grundprinzipien im Datenschutz verankert haben, gab es früher in der BDSG, ist heute in der Datenschutzgrundverordnung genauso drin, wie beispielsweise die Datensparsamkeit, werden gewisse Themen wie Big Data Analysen, Artificial Intelligence etc. sehr schwierig in Deutschland umzusetzen. Und dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass da einfach gewisse Ideen, die sehr gut sind, abwandern ins Ausland. Und da hatte ich auch ein unglaubliches Erlebnis, es ist sehr lange her, da war ich noch bei den Wirtschaftsjunioren in der Verantwortung, da bin ich mit dem damaligen EU-Kommissar für Digitalisierung in die USA gereist, Günter Oettinger. Das war eine sehr, sehr kleine Gruppe. Und da hatten wir neben all den wichtigen Terminen, die man so hat, mit Penny Pitzker als Wirtschaftsministerin etc., hatten wir einen Termin mit europäischen Startups, die Europa verlassen haben. Und das war hochinteressant. Das waren so circa 60 junge Leute, Startups, die alle schon jetzt nicht mehr in der Seed-Phase waren. Die waren wirklich schon gut durchfinanziert, auch schon gewachsen zum Teil. Davon war, die große Mehrheit war aus Deutschland, wahrscheinlich auch, weil die natürlich hier, der deutsche EU-Kommissar, da wollte man dann auch mal dazukommen. Und wir sind in das Gespräch gegangen mit der eigentlich festen Überzeugung, dass die Startups Europa verlassen haben, weil sie hier nicht die Finanzierung oder die finanziellen Mittel gefunden haben. Und deswegen in die USA, was damals wie heute nach wie vor eigentlich eine viel bessere Finanzierungsmöglichkeit hat für Startups, dass sie deswegen das Land verlassen hatten. Das Spannende in dem Gespräch war, das war gar nicht der Grund. Die meisten sagten, naja, Finanzierung ist hier tatsächlich einfacher in den USA, aber der Hauptgrund, warum wir Europa verlassen haben, ist die Bürokratie. Das sind diese unglaubliche Regulierungswahn, der unsere Ideen, das uns so schwer macht, unsere Ideen umzusetzen, dass wir dann irgendwann uns neu orientieren mussten. Und ich glaube, das ist heute immer noch ein Riesenfaktor für viele Startups. Ab einem gewissen Reifegrad muss ein Startup sich ernsthaft überlegen, ob das hier in Europa mit seinen Ideen auch wirklich glücklich werden kann. Und wir haben immer noch eine relativ hohe Abwanderung, egal sei es nach Israel, sei es in die USA, sei es auch in andere Länder. Das darf eigentlich nicht sein. Und da muss man politisch auch aufpassen, weil die Startups von heute sind definitiv auch die Arbeitgeber von morgen. Und die Prosperitätsgarantie, die wir brauchen, letztendlich auch bei uns im Familienunternehmen. Mein Opa war quasi das Startup, 1900 in den 70er Jahren war das, als es anfing. Und auch die Firma ist eher aus dem Zufall raus entstanden, ist heute aber auch ein wichtiger Player auf dem entsprechenden Markt, was die Absaugtechnik angeht. Wir sind in 30 Ländern aktiv, also es ist auch nicht mehr ganz klein. Und ich glaube, wenn ich das Gleiche machen würde, was mein Opa damals gemacht hätte, um so eine Firma zu gründen, ohne zu wissen, wo die Reise hingeht, also heute würde das keine 2 Tage dauern, dann wäre die Firma wieder zu, weil man gegen dermaßen viele Regularien verstoßen hätte. Das gab es natürlich alles nicht in den 60er, 70er Jahren, das ist schon klar. Und viele Dinge sind auch sinnvoll. Das Problem ist nur, wenn wir es übertreiben, und da sind wir Deutschen schon manchmal sehr gut drin, in der Übertreibung, was ordnungspolitische Regularien angeht, dann behindern wir uns selber. Und das Schlimme zu wissen ist, dass wenn ich alles gleich machen würde, wie es mein Opa gemacht hätte, wäre ich heute nicht mehr in der Lage, eine Firma aufzubauen in dieser Form. Und das finde ich schon ein bisschen frustrierend. Naja, vielleicht sogar ein bisschen diskriminierend. Wieso nehmen wir dann jungen Leuten die Chance, Ähnliches zu gestalten, wie es die letzten Generationen konnten? Und oft sind es ja gerade die Generation 68, die heute an den Hebeln sitzt, die also Dinge konnten und durften, die sie uns quasi verbieten. Das ist schon manchmal ein bisschen frustrierend, finde ich.
Vielleicht ist das so, dass sie für sich beanspruchen wollen, nee, wir haben das geschafft, so, und jetzt legen wir den anderen Stein in den Weg. Wer weiß.
Ich glaube nicht einmal. Es ist vielleicht eher so ein Learning aus eigenen Fehlern und so weiter. Und dieses unsägliche Sicherheitsbedürfnis, das wir Deutschen haben. Also es ist ja so eine Mischung aus Bevormundungsmentalität gepaart mit einem Beschützerinstinkt. Und deswegen möchten wir eigentlich alles regulatorisch so sicher wie möglich machen, behindern dadurch aber auch sehr viel und sind halt sehr innovationsscheu in vielerlei Hinsicht, weil wir dann die Möglichkeit verbauen, neue Dinge auszuprobieren und auch einfach innovativ mal Dinge anzugehen. Es traut sich schlicht endlich keiner, die Verantwortung am Ende zu übernehmen, selbst wenn es manchmal möglich wäre. Und vielleicht unterscheidet das auch wirklich den Unternehmer vom Manager oder auch von anderen, nämlich diese Bereitschaft, Dinge zu probieren und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Es gibt ein Gerücht, ich glaube da ganz gern dran, ob es stimmt, keine Ahnung, dass im Schnitt der Bundesbürger 8 Gesetze am Tag übertritt. ein paar Gesetze, weil er sehr, was halt so ist. Ich meine, wir sind hier in Berlin, da ist es eher normal, dass man über die rote Ampel läuft und so weiter. Also, dass man mal mit Handy am Ohr erwischt wird im Auto. Man weiß genau, man darf es nicht, aber es passiert, man macht es trotzdem. Ein Großteil der Gesetze aber, weil wir sie schlicht nicht kennen. Das heißt, klar, es gibt eine solche Unmenge an Gesetzen, und das sind viele auch extrem veraltet. Also was ich zum Beispiel neulich gehört habe, habe es da nie überprüft, aber ich fand es ziemlich skurril, auf dem Empfang hier in Berlin, der Begriff BRD ist wohl ein Begriff gewesen, den die DDR erfunden hatte für die Bundesrepublik Deutschland. Und es gab tatsächlich wohl in den 70er Jahren mal einen Legislativakt, dass man BRD nicht benutzen darf. Also ist ja eine klassische Abkürzung für Bundesrepublik Deutschland, ne? Und dieser Begriff, das war mir nicht bewusst. Also ich habe das BRD, klar, war für mich ein ganz normaler Begriff. Sollte es so sein, dass es diesen Rechtsakt nach wie vor gibt, dass der in Kraft ist, wäre das so ein klassisches Beispiel eines Gesetzes, das keiner kennt, das man deswegen auch nicht beachtet. Das ist ja nicht, dass wir kriminelle Energie hätten oder dass wir deswegen kriminell wären oder anderes. Aber sowas macht es im Rechtsstaat sehr kompliziert, weil wenn ein Rechtsstaat so überbordend ist mit seiner Regulatorik, dass der Einzelne die Gesetze nicht mehr kennt und aus Unwissenheit die Gesetze übertritt. Das heißt ja so schön, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, dem ist auch so. Aber aus Unwissenheit diese Gesetze eben nicht befolgt, dann wird es irgendwann schwierig, das Ganze noch rechtsstaatlich zu sehen oder als Rechtsstaat zu bezeichnen. Weil ich glaube, das ist schon Aufgabe eines Rechtsstaates, dass der Bürger sich jederzeit gesetzeskonform verhalten können muss. Auch da gibt es oftmals Probleme in Deutschland, weil wir ab und an mal Gesetze haben, die in sich widersprüchlich sind oder sich widersprechen, wo ich mich dann entscheiden muss, welchem Gesetz folge ich jetzt eigentlich. Da habe ich auch ein schönes Beispiel aus dem Betrieb. Aber letztendlich ist es eine Sache, wenn ein Rechtsstaat richtig funktionieren soll, dann muss der Bürger die Gesetze kennen und sich daran halten können. Und wenn das irgendwann nicht mehr möglich ist, weil so eine schiere Zahl an Gesetzen ist, ja, dann haben wir irgendwo ein Problem, weil das ist eine politische Aufgabe.
Welches Beispiel hast du aus dem Betrieb?
Ist auch schon etwas älter, hat tatsächlich auch mit Datenschutz zu tun, aber das war die Thematik, dass nach dem 11. September und dem Terroranschlag gab es Regulatorik, aus den USA vor allem, dass man die Mitarbeiter, aber auch Zulieferer screenen muss auf eine Terrordatenbank, also schauen, ob da Terroristen sich dabei befinden. Und das war vom Bundeszollrecht Vorgabe, damit ich meine Waren entsprechend exportieren konnte oder kann nach wie vor, ohne dass ich jedes Gerät einzeln jetzt abnehmen lassen muss. Also ein Bundesgesetz durch Bundeszollrecht vorgegeben und zeitgleich gab es eben den Datenschutz und der Bundesdatenschutzbeauftragte sagte nicht ganz zu Unrecht, ja liebe Leute, was ihr da macht, ist eine anlasslos bezogene Screening von Personendaten, die überprüft werden, das geht nicht. Das ist nicht datenschutzkonform. Wenn man das Datenschutzrecht so liest, ist es auch absolut richtig. Das geht nicht. Jetzt habe ich aber zwei Bundesgesetze. Das Bundesdatenschutzrecht und das Bundeszollrecht. Und die sind widersprüchlich. Das heißt, der Unternehmer musste sich zu dem Zeitraum entscheiden, gegen welches der beiden Gesetze er jetzt verstößt. Er kann sich nicht gesetzeskonform verhalten. Zumindest exportierendes Gewerbe. Und das ist natürlich eine Sache, die darf gar nicht erst vorkommen. Wie wurde es damals gelöst? Weil klar, ich hatte dann natürlich auch nachgebuttert und gesagt, ja, liebe Leute, was sollen wir denn jetzt machen? Gegen eins der beiden Gesetze müssen wir verstoßen. Das wurde auch erkannt und das hat aber dann auch ein halbes Jahr gedauert oder länger, bis dann der Düsseldorfer Kreis, sind die Landesdatenschutzbeauftragten, die sich da auch untereinander absprechen, zu dem Ergebnis kam, sie sehen nach wie vor dieses Screening als rechtswidrig an, sie wissen aber ob der Problematik in den Unternehmen und sie werden es nicht sanktionieren. Und das ist auch so eine Sache im Rechtsstaat, das darf nicht sein. Also wenn etwas nicht erlaubt ist und es dafür Sanktionen gibt, ist die Behörde natürlich angewiesen, auch genau das zu tun. Und da hatte man also keine Bußgelder vergeben für dieses Vergehen, obwohl man es immer noch als rechtswidrig gesehen hat. Was natürlich dann klar war, dass in der Wirtschaft logisch war, dass dann alle sich auf das Zollrecht berufen und eben den Datenschutz in dem Fall nicht dem Datenschutz nicht nachkommen. Ich muss dazu sagen, liegt schon ein paar Jahre zurück, aber es ist für mich ein exemplarisches Beispiel, wie ab und an mal Gesetze in sich nicht kongruent sind. Und sowas darf schlicht nicht passieren in einem Rechtsstaat. Es kann nicht sein, dass der Bürger sich entscheiden muss, gegen welches Gesetz er jetzt verstoßen soll, weil er sich nicht gesetzeskonform verhalten kann.
Ich meine, wir haben ja dazu in Deutschland auch noch das Konzept des Föderalismus. Da stelle ich mir das auch vor, dass es bestimmt durchaus vorkommen kann, dass es auf Landes- und auf Bundesebene noch verschiedene Gesetzgebungen gibt.
Absolut. Ich habe jetzt trotzdem dieses Beispiel genommen, weil das war beides Bundesrecht. Ja. Weil wenn es um den Föderalismus geht oder natürlich darüber hinaus auch europäische Vorgaben, Da hat zumindest Justiz und Jura ein klares, ein Werkzeugkoffer und Mechanismen entwickelt, wie ich damit umgehe. Also Recht bricht Recht. Das ist jetzt so ein Beispiel, wäre beispielsweise Hessen. Hessen hatte bis vor wenigen Jahren noch die Todesstrafe in der Verfassung. Natürlich war die gebrochen und zwar durch ganz klar durch Bundesrecht, auch wenn das dort eine Verfassung war, also wirklich etwas das ganz Gravierendes, hat normales Bundesrecht es gebrochen. Das war gar kein Thema. Und wir haben es sowieso bei unserem Grundgesetz, es ist verboten. Das heißt, es war klar, Bundesrecht bricht Landesrecht in so einem Fall. Und es geht ja so weit auch in Europa. Das war ja eine hochumstrittene Geschichte, jetzt auch in den vor wenigen Jahren, diese so lange 1 und 2 und jetzt sogar 3 Entscheidungen. Solange Einzelentscheidung war die Thematik, dass wir gesagt haben als Verfassungsgericht in Deutschland, wir akzeptieren europäische Rechtsprechung, wenn sie nicht grundlegend gegen die Idee unserer Verfassung spricht, dann akzeptieren wir die europäische Gesetzgebung und damit auch Rechtsprechung und akzeptieren die als europäisches Recht bricht, dann im Prinzip deutsches Recht. Und das kam jetzt wieder auf, weil Deutschland hier wahrscheinlich sogar als erstes Land innerhalb der EU dann doch als Verfassungsorgan bzw. das Verfassungsgericht sich dann über EU-Recht hinweggesetzt hat und gesagt hat, nein, das ist mit deutschem Recht so nicht vereinbar. Mhm. Und die so lange 1- und 2-Entscheidung, die ja im Prinzip genau das deklariert haben, zumindest in Teilen damit in Frage gestellt hat. Und ich glaube, das macht ein bisschen Schule, das macht mir auch Angst, weil wir natürlich jetzt sehen, beispielsweise in Polen oder in anderen europäischen Ländern, die ähnlich agieren. Mhm. Und klar, am Ende ist es immer unfair zu sagen, was die Polen da machen, das geht nicht. Am Ende waren wir vielleicht schon ein bisschen der Auslöser und haben den Stein ins Rollen gebracht, weil wir in Deutschland damals ja so als Erste im Prinzip in die Richtung vorgestoßen sind. Und da müssen wir auch als größte Volkswirtschaft innerhalb der EU und bevölkerungsreichstes Land in der EU auch aufpassen, was wir tun. Jetzt ist es natürlich so, dass die Politik keinen Einfluss auf die Rechtsprechung hat und das ist auch gut so. Aber trotzdem hat da auch unser Verfassungsgericht ein bisschen eine politische Verantwortung. In der Sache war es wahrscheinlich richtig, aber die Lawine, die dadurch ausgelöst worden ist, die kann noch gefährlich werden für die EU.
Ja, warten wir es mal ab, ne? Bleibt also spannend. Okay, und dann bist du mit dem Datenschutz im Familienunternehmen unterwegs gewesen sozusagen und dann warst du bei den Wirtschaftsjunioren. Wie kam das und was machen die so?
Die Wirtschaftsunion sind ein ehrenamtlicher Jungunternehmerverband, ein sehr großer, also über 10.000 Mitglieder in 214 Kreisen in Deutschland. Wie so oft im Ehrenamt, wenn man sich engagiert, dann geht es ganz, ganz schnell. Wenn man den Kopf zu weit aus dem Fenster hängt, ist er halt irgendwann ab. So ging es mir auch. Es ist bei uns eigentlich mehr oder weniger Usus gewesen, wenn man aus dem Familienunternehmen kommt, dass man dann bei den Wirtschaftsunionen in Ulm mit dabei ist. Ich bin da zweimal zum Stammtisch gegangen und fand es ziemlich ätzend, weil ich hatte meine Freunde in Ulm, ich brauchte da jetzt nicht irgend so einen Club von, brauchte ich wirklich nicht. Und war für mich eigentlich auch ziemlich durch. Ich bin dann aber auf eine der Bundeskonferenzen gegangen, die war sogar hier in Berlin. Es war die Zeit, in der ich meinen Flugschein gemacht hatte und da gab es einen Programmpunkt, Fliegen in einer DC-3 von über Berlin und Potsdam. Und das war natürlich super spannend für mich, weil die DC-3 ist der hier eher bekannt als der Rosinenbomber. Das waren die Geräte, die damals wirklich die Luftbrücke versorgt hatten. Und das war der letzte für Personenflug zugelassene, der überhaupt noch geflogen ist. Heute gibt es, glaube ich, gar keinen mehr. Und mit dem durfte ich damals fliegen in der Zeit. War also ein tolles Programm und das hat mir dann schon wieder ein bisschen besser gefallen, diese Wirtschaftsunion-Konferenz auf Bundesebene. Und dann kamen wir halt so oft im Leben also es war auch in der Studienzeit und da war ich ziemlich verliebt in eine Kollegin oder in ein Mädel, was bei uns auch an der Uni war. Mhm. Die ist, also ihre Eltern, ja, und da kam das dann dazu, dass ich die besuchen wollte, weil die gerade in dem Jahr in Japan war und eine andere Freundin, die dort auch ihren Austausch gemacht hatte, war eben auch in Japan. Und da hatten wir ausgemacht, komm, wir machen dort eine Halloween-Party in Tokio. Und als guter Schwabe sucht man natürlich dann Möglichkeiten jetzt, dass man dann irgendwie vielleicht noch einen betrieblichen Anlass auch hat, da hinzukommen.
Dass es sich lohnt.
Dass es sich lohnt. Und da hat es sich dann eben angeboten, dass die Weltkonferenz der Wirtschaftsunion, die Wirtschaftsunion sind im internationalen Dachverband des Junior Chamber International mit dabei. Und diese JCI, wie sie sich nennen, Konferenz, die fand in Osaka statt. Das war natürlich dann perfekt. Dann bin ich nämlich nach Tokio geflogen, hatte dort eine Woche Spaß mit allem drum und dran, habe dann den Shinkansen genommen und bin nach Osaka gefahren, um dann an dieser Weltkonferenz teilzunehmen, wo ich ehrlich gesagt überhaupt keine Erwartungen mitgebracht hatte und gar nicht genau wusste, was das ist, geschweige denn, hätte es mich jetzt wirklich interessiert. Das war eher, damit ich einfach noch einen Anlass habe, nach Japan zu kommen, dass ich das gebucht hatte. Fand dann aber diese Konferenz so unglaublich geil, weil es waren natürlich Leute aus der ganzen, also junge Leute, junge Unternehmer aus der ganzen Welt dort. Mit den Franzosen hatte ich dann sehr viel gemacht, mit anderen. Und ich glaube, ja, es war einfach eine extrem coole Konferenz, die mir so viel Spaß gemacht hatte, dass ich im Jahr darauf, da war die Weltkonferenz in Brüssel, mir über, das dann nochmal überlegt hatte. Und Brüssel ist ja von uns aus um die Ecke. Deswegen war das überhaupt kein Thema. Bin da wieder hin, hatte wieder alte Bekannte getroffen aus dem Vorjahr. Und so kam das und dann fing ich an, mich da wirklich zu engagieren bei den Wirtschaftsjunioren. Und dann wäre im, ich glaube, im darauffolgenden Jahr oder zwei Jahre später die Konferenz in Rio gewesen. Da gab es aber keine Informationen, also es gab kein Delegationshotel, es war nicht ganz klar, wann wir da hinfliegen, ob es eine Vorreise gibt, wie auch immer. Und dann hatte ich mich beschwert im Landesvorstand, wie kann das sein, dass da überhaupt nichts geplant ist. Die wussten auch nicht so richtig Bescheid und dann kam ein paar Tage später der Anruf aus dem Bundesvorstand. Ja, das Problem ist, ist ja alles Ehrenamt, der Zuständige im Bundesvorstand, der ist zurückgetreten aus persönlichen Gründen, gesundheitlichen Gründen. Die Stelle ist vakant, ob ich nicht Interesse hätte, das zu übernehmen.
Ach.
Ja, das war dann doch ein bisschen arg. Also ich war nie irgendwo jetzt auf Kreisebene oder auf Landesebene wirklich aktiv bei den Junioren. Ich war eher der Konsument und weniger der aktive Gestalter.
Und der sich beschwert eben.
Aber der natürlich dann mault, genau. Und so kam das dann. Ich hatte mir das überlegt, habe dann gesagt, doch, klar, warum nicht? Und wurde dann kooptiert erstmal, weil eigentlich die Wahl des Bundesvorstandes ja schon durch war, als wir nannten das International Officer und war dann im Bundesvorstand der Wirtschaftsjunioren. Das ging dann alles sehr, sehr schnell, hat sich dann weiterentwickelt. Das Jahr darauf wurde ich gefragt, ob ich weitermachen möchte in dieser Position als International Officer. Hatte dann aber gesagt, nee, da wäre ich jetzt eher interessiert an Politik. Mhm. Und so wurde ich dann im Bundesvorstand der Junioren plötzlich zuständig für das Ressort Politik. Mhm. Und da gibt's ja jedes Jahr ein, auch jetzt wieder nach der Pandemie, Gott sei Dank, ein hochspannendes Projekt. Das nennt sich Know-how Transfer. Das gibt's seit über 25 Jahren. Da kann jeder Wirtschaftsjunior, der Lust hat, eine Woche lang einen Bundestagsabgeordneten begleiten. Das ist so ein Shadowing-Programm. Kriegt man dann auch einen Hausausweis für die Woche und kann sich dann hier recht frei bewegen auch. Und die Idee ist tatsächlich, dass man mit dem Abgeordneten in die verschiedenen Sitzungen geht, mit vorbereitet, auch abends auf die Abendveranstaltungen, einfach um mal zu erleben, wie funktioniert eigentlich Politik. Also Die meisten Fraktionen lassen auch zu, dass während den Fraktionssitzungen dann die Wirtschaftsjunioren dabei sind. Dadurch erlebt man natürlich auch mal Politik hautnah. Und im Gegenzug wollen wir als junge Wirtschaft natürlich auch den Politikern unsere Forderungen und Themen mitgeben. Das ist ein Programm, was seit vielen Jahren läuft, in der Regel mit bis zu 200 Wirtschaftsjunioren. In der Vergangenheit hatten wir auch immer ein Treffen mit der Bundeskanzlerin. Ich weiß nicht, ob Olaf Scholz das aufrechterhält, ich hoffe sehr. Wir hatten immer mit den Fraktionsspitzen einen Austausch und ein Gespräch. Und das Spannende ist, aber das ist nur so nebenbei, weil natürlich die Wirtschaftsjunioren sind eine überparteiliche Organisation. Wir sind jetzt nicht in irgendeiner Form gebunden. Ich glaube, ich war auch der erste Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren, der in der Zeit dann tatsächlich den Wandel zur Politik vorgenommen hatte, der als FDP-Mandatsträger dann, da musste ich auch natürlich mein Amt niederlegen. Also ich kann schlecht als Wirtschaftsjuniorenchef gleichzeitig Mandatsträger im Bundestag sein, das geht nicht. Deswegen war das damals auch im Bundesvorstand der Wirtschaftsjunioren, das waren heiße und wilde Diskussionen, wie man mit der Situation umgeht. Ich hatte nicht mit einer Wahl gerechnet. Und dann war die Situation aber so, wie sie war. Und das Schöne ist, dass jetzt direkt in der Nachfolge meine Nachfolgerin bei den Wirtschaftsjunioren Deutschland, die Christine Lüttke, die ja auch dann Bundesvorsitzende war, im Prinzip den gleichen Weg eingeschlagen hatte, dann auch bei der FDP landete und jetzt auch auch als Bundestagsabgeordnete hier im Deutschen Bundestag für die FDP ist. Das war natürlich schon ganz interessant zu sehen, auch die Entwicklung. Letztendlich sind wir natürlich parteineutral als Wirtschaftsunion, ohne Frage. Aber es gibt natürlich aufgrund der Ideen, die wir haben von der sozialen Marktwirtschaft und auch von der unternehmerischen Gestaltung, sind wir natürlich manchen Parteien näher als anderen. Das ist ganz klar. Und da ist die FDP ganz vorne mit dabei. Und wir haben uns jedes Mal bombastisch gefreut, wenn Christian Lindner Aber auch andere wirtschaftsnahe Politiker, also Carsten Lindemann, mit dem hatte ich viel gemacht als Wirtschaftssenior. Damals ging es um die Thematik Flexirente etc. Da sind wir natürlich immer sehr dankbar, wenn wir dann auch die politische Unterstützung hier bei den Abgeordneten spüren. Und da gibt es halt gewisse Leute, wie eben auch Christian, die da uns sehr, sehr verbunden waren und auch immer wieder da waren, wenn wir Themen hatten. Und andere Abgeordnete, die wir jetzt eher selten gesehen haben, bis gar nicht, weil die einfach keinen Bezug zu diesen Wirtschaftsthemen, zu den jungen Wirtschaftsthemen haben. Aber der Know-how-Transfer ist ein ganz, ganz wichtiges Projekt. Und da war ich im Bundesvorstand natürlich verantwortlich, diesen zu organisieren. So kam dann auch der Sprung eigentlich in die Politik, weil diesen Know-how-Transfer, den gibt es nicht nur in Berlin, den gibt es seit einigen Jahren eben auch im Europaparlament in Brüssel und auch auf verschiedenen Landesebenen. Die Wirtschaftsunion sind auch gegliedert in Landesverbände. Und das war auf einem der, ich weiß nicht mehr welcher, auf einem der Know-how-Transfers in Brüssel. Da war der Kollege Michael Theurer noch Abgeordneter im Europaparlament. Und da klingelte mein Handy und er meinte, ob ich nicht noch Zeit habe, nach einem Event mich dann auf ein Bier mit ihm zu treffen. Mhm. Was wir dann auch gemacht haben am Place Lux abends. Und das blieb nicht bei einem Bier, das wurden doch einige. Und Michael verzeugt, den ich schon länger kannte und der genau wusste, ich komme aus einer unionsnahen Familie, aber ich ticke eigentlich sehr liberal und bin persönlich sehr, sehr liberal eingestellt. Der dann versuchte, mich zu überzeugen, ob das nicht gut wäre, wenn ich für die Landtagswahl Baden-Württemberg auf die FDP-Liste käme. Man muss dazu sagen, ich war damals noch Mitglied der Jungen Union. Mhm. Eher passiv. Ich war jetzt nie politisch da groß aktiv. Das lag daran, dass ich selbst mal ein Praktikum gemacht hatte, beziehungsweise das war eine Station im Referendariat bei unserer damaligen Abgeordneten aus Ulm, Annette Schawan, die aber dann meinte, ich soll lieber zu ihr ins Ministerium kommen, da kriege ich mehr mit als im Abgeordnetenbüro, weil sie natürlich als Bundesministerin nicht die Zeit hatte jetzt, oder war sie kaum im Abgeordnetenbüro, obwohl sie da ganz tolle Mitarbeiter hatte, mit denen ich dann auch über Jahre hinweg noch den Kontakt gehalten habe. Dann war ich bei ihr tatsächlich im Ministerium und in der Zeit bin ich auch in die Junge Union eingetreten, weil es immer ein anderes, es gibt einfach einen anderen Stallgeruch, wenn man da bei der Jugendorganisation ist. Und der andere Grund war meine Schwester, die sehr aktiv war in der Jungen Union, Kreisvorsitzende im Stadtrat, Delegierte im Landesvorstand etc. Und immer wenn die halt jemand gebraucht hat, der für sie stimmt, dann war ich natürlich als älterer Bruder, stand ich natürlich zur Verfügung. Also ich war eher passiv in der Jungen Union. Ich hatte sogar ein Mandat, ich war Partyreferent im Kreisverband. Aber ansonsten hatte ich jetzt keine Funktion in der Jungen Union. Aber war eben, wie gesagt, Mitglied. Und das wusste Michael Theurer auch und hatte trotzdem da drauf hingewirkt und gesagt, hier Landtagswahlen, ob das nicht was wäre, wenn ich da für die FDP mal mit in die Bresche springe. Ich habe das irgendwie nicht so ganz verstanden, wie das Wahlrecht in Baden-Württemberg funktioniert und dachte, naja gut, dann geht man halt hinten auf die Liste so ein bisschen als Unterstützer drauf, wie man es bei Kommunalwahlen beispielsweise kennt. So geht's in der Landtagswahl gar nicht. Aber hatte dann zugesagt, waren sicherlich schon 5 Bier, hatte ihm dann zugesagt, okay, mache ich. Woraufhin er dann auch den Kreisverband Ulm informierte und hier Alexander würde da auch bereitstehen etc. Die hatten mich dann tatsächlich als Kandidat für Ulm nominiert und wie gesagt, das hat in der Union dann ganz Jungen Union ganz schön Wellen geschlagen, weil es kann ja nicht sein, dass ein Mitglied der Jungen Union plötzlich auf der FDP-Liste landet. Man muss dazu sagen, dass die Junge Union anders als die Jusos beispielsweise, wenn man SPD-Mitglied wird und unter 40 ist, dann ist man Juso-Mitglied. Mhm. Bei der Jungen Union hat es nichts mit CDU direkt zu tun. Also ich war Mitglied der Jungen Union, aber nie in der CDU. Das wäre nämlich nicht gegangen. Ich kann nicht Parteimitglied sein und dann gleichzeitig für eine andere Partei einstehen. Es war auf jeden Fall die Zeit, als ich dann natürlich nominiert war und der Wahlkampf losging, 2016, war der Landtagswahl, da bin ich dann auch beigetreten, da bin ich dann auch zur FDP rübergewechselt, war dann ordentliches FDP-Mitglied. Die Wahl, das war, ja, da hat man natürlich dann auch die ersten Kollegen kennengelernt, das war in dem Jahr hatte, ja, auch Jens Brandenburg, also Benny Strasser war zum Beispiel der benachbarte Kreis, der auch kandidiert hatte, dann hat man auch das ein oder andere natürlich gemeinsam schon gemacht. Hat sich da kennengelernt. Es hatte bei mir dann leider nicht ganz gereicht für ein Landtagsmandat. Ich hatte mir da große Hoffnungen gemacht, muss ich dazu sagen, weil man eben auch keine Erfahrungswerte hat. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich war vorher auch politisch komplett inaktiv in dieser Form. Also habe mich nie parteipolitisch in irgendeiner Form aktiviert. Und dann kam eben die Bundestagswahl und mein Kreisverband bat mich, ob ich nicht bereit wäre, nochmal zu kandidieren für den Bundestag. Ich glaube, einer der Hintergedanken war einfach auch das Spendenaufkommen, was ich 2016 im Landtagswahlkampf organisieren konnte für den Kreisverband. Man muss dazu sagen, das war die Zeit, da ging es um die Erbschaftssteuer, das war Wolfgang Schäuble, war Finanzminister etc. Mhm. Und ich habe natürlich, weil ich sowas noch nie gemacht hatte und auch nicht wusste, was ist viel, was ist wenig, bin natürlich auch mit dem Klingelbeutel rumgegangen und habe halt mal bei den befreundeten Familienunternehmen und anderen geklopft und gesagt, hier, ich möchte gerne Abgeordneter werden, ich bräuchte aber ein bisschen Unterstützung.
Ja.
Und habe dann doch für eine Landtagswahl verhältnismäßig sehr viel eingesammelt, was ich nicht wusste, was aber dann im Kreisverband dazu führte, dass dann doch staunende Augen diesen Klingelbeutel betrachtet haben, den wir mitgebracht haben. Und ich glaube, die Hoffnung schon war, dass wenn man jetzt im Bundestagswahlkampf dann sowas nochmal machen könnte, dass es dann ähnlich läuft. Egal, es hat nie jemand so in der Form gesagt. Ich war ganz ehrlich und sagte, also ich mache es gerne, weil es mir auch eine Herzensangelegenheit ist. Es sind einfach viele politische Themen, die ich nach wie vor im Argen sehe und deswegen ich da gerne auch mitkämpfe. Mein Problem war aber, als Bundesvorsitzender der Wirtschaftsunion kann ich nicht am Wochenende in Ulm am Wahlstand stehen. Das ist, ist Ehrenamtsarbeit, ist Wochenendarbeit. Man ist gewählt worden und zwar bundesweit. Die Junioren erwarten zu Recht, dass der Bundesvorsitzende zu, was weiß ich, der 60-Jahres-Feier in Konstanz ist, aber auch beim Karneval in Köln und dann in, was weiß ich, in Hamburg ist halt auch irgendeine Festivität und ein Preisverleihung. Und im Zuge dessen war es dann so, dass ich als dass ich meinen Leuten sagen musste, ich mach's gern, aber ich habe Schwierigkeiten, die Wochenenden sind durchgeplant, da jetzt wirklich einen Wahlkampf zu machen, einen klassischen. Mhm. Das haben sie akzeptiert und gesagt, wir wollen dich trotzdem haben als Kandidaten. Und so kam das. Und dass es dann letztendlich in eine Wahl mündete, damit hatte ich nicht gerechnet, damit hatte meine Partei nicht gerechnet. Ich muss dazu sagen, die Zeit, als wir die Leute, die Kandidaten aufgestellt hatten, auch die Landesliste aufgestellt hatten, da war das ambitionierte Ziel 8%. Also das war ein sehr ambitioniertes Ziel, weil wir in den Umfragen bei 4% waren. Dass wir letztendlich dann bei über 10% bundesweit und in Baden-Württemberg sogar bei über 12% landeten, das war nicht absehbar in dem Moment. Und mein Listenplatz war der vorletzte Listenplatz, der zog. Genau. Und so kam das dann für mich überraschend, für viele andere auch, dass ich dann im plötzlich im Bundestag mich wiederfand. Und ich gestehe auch, die ersten Wochen waren für mich dermaßen surreal, weil das war so komisch, dass das Gefühl, man saß dann drin, wir hatten ja noch keinen Fraktionsraum oder ähnliches, wir waren dann noch im Dehlerhaus in dem großen Saal. Man saß da drin und ich dachte mir, regelmäßig kneif mich mal jemand, was mache ich hier eigentlich gerade?
Ja.
Und dadurch, dass es so schwer war, auch eine Regierung zu finden, das war die Jamaika-Diskussion, hat ja jeder mitbekommen, hat es ja ewig gedauert. Zuerst haben ja die Großen sondiert und zuerst gab es ja Probleme innerhalb der Union, was überhaupt die Gespräche anging, weil die sich nicht einig waren. Das war die Flüchtlingskrise. Das heißt, es dauerte erstmal mehrere Wochen, bis man überhaupt die Sondierungsgespräche begann. Und dann dauerte es ja auch ewig mit der Jamaika-Diskussion. Für mich war das persönlich gar nicht so schlecht, weil es mir die Zeit gab, zu Hause auch im Unternehmen gewisse einfach die Dinge auch zu gestalten, weil klar war, wenn ich jetzt dieses Mandat antrete, dann bin ich auch weg, dann bin ich auch nicht in Ulm, dann kann ich auch nicht nebenher Familienunternehmen und sonst irgendwelche Sachen, geht dann halt nicht. Und die Zeit brauchte ich auch tatsächlich, um die Dinge daheim umzugestalten, so dass es dann auch trotzdem weitergeht. Es war aber eine wahnsinnig intensive und spannende Zeit. Also das war gerade zu Anfang, ich kannte ja die Kollegen alle nicht, weil ich eigentlich nie im politischen Betrieb aktiv war. Die meisten kannten sich von Delegiertenversammlungen, Deutschlandtagen, vielleicht weil sie kommunalpolitisch aktiv waren. Man kannte sich schon. Oder bei den Jungliberalen, ich war nichts davon. Ich saß da hinten drin, ich kannte Christian ein bisschen über die Wirtschaftsunion, kannte Michael Theurer sehr gut, der mich ja da auch geködert hatte. Genau. Zwei, drei andere Personen, den Alex Lambsdorff, weil er mal in Ulm war während dem Wahlkampf, um dort auch Spenden einzubringen. Werben für uns, was uns sehr geholfen hatte. Da auch nochmal Dank an dieser Stelle im Nachgang. Nein, und da kannte ich ganz wenige Kollegen eigentlich, aber das Gros der Fraktion kannte ich nicht. Und ich saß da hinten drin und dachte mir, was mache ich hier eigentlich gerade? Das war extrem surreal. Ging dann aber auch sehr schnell, weil wir natürlich mit einem wahnsinnigen Druck, man muss sehen, Sonntag war die Wahl, Montag war schon die erste Fraktionssitzung. Also das war einen unglaublichen Speed, den wir auch hingelegt hatten, war aber auch notwendig, weil klar war, wir mussten die Fraktion natürlich komplett neu aufbauen. Wir waren ja rausgefallen aus und wir waren ja nicht mehr drin im Deutschen Bundestag. Es musste alles neu organisiert werden. Und wir hatten ja Gott sei Dank einige erfahrene Parlamentarier. Und da wurde eine unglaubliche Geschwindigkeit dann auch hingelegt, im Sinne, jetzt muss alles neu aufgebaut werden. Die Fraktion, die Mitarbeiter, die von A bis Z. Und wir hatten dann natürlich ein Bootcamp. Es ist immer so, für neue Abgeordnete gibt es diese Möglichkeit, dort geschult zu werden. Und da fängt es dann an, da hat man dann auch wirklich Kontakte mit den Ersten und dann bilden sich auch Freundschaften gerade. Und das war eine wahnsinnig krasse Zeit eigentlich so im Nachgang, wenn man drüber nachdenkt. Aber es ging dann auch, weil die Tage so voll waren, es ging dann auch so schnell und man ist dann irgendwann auch schon so in dem Fahrwasser drin, dass ich würde mal sagen, nach einem halben, dreiviertel Jahr war irgendwie das auch schon wieder, also man war dann schon voll in dem Fahrwasser drin. Es war eine sehr intensive Zeit, aber hochspannend.
Und welche Themen hast du dann gewählt, also welche Ausschüsse?
Wir hatten die Möglichkeiten, das ist natürlich auch schön gewesen, weil, wie gesagt, wir waren komplett neu dabei. Das heißt, wir mussten alles neu besetzen. Es war nicht so, dass irgendwelche älteren Abgeordneten bereits hier irgendwelche Plätze besetzt hatten und da nicht wegrutschen wollen, wie auch immer. Es gab alles neu zu verteilen. Und der Stefan Ruppert, ein sehr guter Kollege, der leider dann auch während der Legislaturperiode aufgehört hatte. Was heißt, es war eine persönliche Entscheidung, die, glaube ich, auch sehr, sehr clever waren aus seiner Sicht. Aber der war unser parlamentarischer Geschäftsführer, der zuständig war für die Personalsachen. Und der hatte uns eine Excel-Tabelle geschickt, wo jeder seine Prio 1, 2 und 3 eintragen konnte, wo er glaubte, dass er in welchem Ausschuss einfach am meisten beitragen kann und wo er gerne im Ausschuss wäre. Und ich hatte da eigentlich rotzfrech mal Auswärtigen Ausschuss auf Prio 1 geschrieben, wohl wissend, dass es eigentlich ein Ausschuss, in der Vergangenheit zumindest, ist es heute gar nicht mehr so, ein Ausschuss mit Seniorität war. Also es gibt so gewisse Ausschüsse, Haushaltsausschuss, Auswärtiger Ausschuss. Da war es schon so, dass man die renommierten, gesetzten, schon älteren, also Abgeordneten, die schon länger dabei sind, eigentlich auf diesen Plätzen belässt. Ich hatte da ganz frech einfach mal Prio 1 Auswärtiger Ausschuss. Prio 2 war wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Ausschuss im Prinzip. Und Prio 3 war eigentlich dann erst der Wirtschaftsausschuss, weil ich ein bisschen Angst hatte, die schieben mich jetzt als Bundesvorsitzender Wirtschaftsjunioren und selber Unternehmer im Mittelstand am Ende in den Wirtschaftsausschuss. Und eigentlich wollte ich viel lieber diese außenpolitische Schiene machen.
Yeah.
Ja, und da hatte ich das so eingetragen, hatte auch mit Stefan Ruppert mal das Gespräch. Und ja, weil unsere profilierten Außenpolitiker, also Michael Link, Alex Lambsdorff, hatten natürlich alle, Alex war stellvertretender Fraktionsvorsitzender und damit hat er keine ordentliche Ausschussmitgliedschaft, sondern war stellvertretendes Ausschussmitglied in all den Ausschüssen, die er betreut. Michael Link war im Europaausschuss und dort unser europapolitischer Sprecher. Deswegen hat sich da tatsächlich ein Fenster geöffnet und dann war ich plötzlich einer der fünf Kollegen von uns im Auswärtigen Ausschuss, was eine super Sache war. Und dadurch, dass ich aber sicherlich die wirtschaftliche Kompetenz ein bisschen mitgebracht hatte und immer moniert hatte, dass es nicht sein kann, dass wir die Außenwirtschaftspolitik so links liegen lassen, hatte ich dann auch angeregt, ob das nicht sinnvoll wäre, dort eine Sprecherposition für die Außenwirtschaft zu gestalten. Der Denkfehler, den ich hatte, ist, dass berichterstattender Ausschuss war natürlich immer der Wirtschaftsausschuss und nicht der Auswärtige Ausschuss. Deswegen war das ein bisschen komisch, dann als Sprecher für Außenwirtschaft in einem Ausschuss zu tagen, der gar nicht die Themen bespricht, die in einem anderen Ausschuss eigentlich besprochen werden. Hatten wir dann später behoben, indem ich noch stellvertretendes Mitglied im Wirtschaftsausschuss wurde, aber das war einiges später. Das hat dann auch nicht mehr so viel geholfen, dieses Thema. Aber sei es drum, das war eine wahnsinnig spannende Zeit und ich halte es nach wie vor für unglaublich wichtig, dass gerade im Auswärtigen Ausschuss auch Wirtschaftskompetenz vertreten ist. Wenn Deutschland außenpolitische Interessen hat, dann sind es primär Wirtschaftsinteressen, weil wir eben als Nation, als Gesellschaft anders aufgestellt sind ökonomisch. Wir haben diese Hidden Champions, diese kleinen und mittelständischen Betriebe und die können nicht alleine auf den Weltmärkten, die brauchen eine gewisse Unterstützung, weil andere Länder, Frankreich zum Beispiel, die haben eher die großen, die Corporates, die können schon auch alleine.
Ja.
Aber wir halt nicht. Und wenn wir Politik machen in der Außenpolitik und die nicht nur Werte getrieben machen, sondern eben auch Interesses getrieben machen, dann müssen wir schon auch die Belange der Wirtschaft im Blick behalten. Und das geht insbesondere bei Sanktionen und so weiter, kommt es immer wieder zu tragen. Und ich fand es erschreckend auch in der letzten Legislatur, wie wenig Abgeordnete im Auswärtigen Ausschuss vorher in der Wirtschaft Verantwortung getragen hatten. Also wirklich auch personelle oder überhaupt Verantwortung in der Realwirtschaft eigentlich tätig waren. Das sind sehr wenig gewesen. Es waren extrem gute Kollegen, aber viele waren eben Politikwissenschaftler, waren Leute, die sich wirklich top auskannten, auch in ihren Regionen und in den Ländern, für die sie Berichterstatter waren, aber eigentlich wenig wirtschaftliche Expertise mitgebracht haben. Und das halte ich für einen großen Fehler, weil gerade in der Außenpolitik die Wirtschaftsthemen eine weit größere Rolle spielen, als man sich jetzt so vorstellt. Sicherheitspolitik ist ein anderes Thema, auch ganz wichtig, ganz klar, aber man darf die Außenwirtschaft nicht außen vor lassen.
Okay, das heißt, man muss dann schauen, dass man einfach es im Optimalfall schafft, alles zu berücksichtigen.
Naja, Der Auswärtige Ausschuss ist natürlich ein bisschen anders als die klassischen gesetzgebenden Ausschüsse. Ne? Ich meine, normalerweise stellt man sich ja als Bürger vor, der Abgeordnete sitzt jetzt hier im Ausschuss und diskutiert mit den anderen und dann wird ein Gesetz im Prinzip vorgeschlagen, was dann im Plenum entschieden wird. Das machen wir ja gar nicht so sehr im Auswärtigen Ausschuss. Also es ist kein gesetzgebender Ausschuss. Bei uns im Auswärtigen Ausschuss ging es wirklich eher immer um die Thematiken, wie hat sich Deutschland zu verhalten international. Die Regierung wurde regelmäßig eigentlich herzitiert und befragt zu gewissen Aktionen und wir haben es dann ja auch erlebt, dann gab es ja auch immer wieder richtige Fettnäpfchen, wenn man es so nennen möchte. Ich meine, das Afghanistan-Debakel, was die Evakuierung anging, etc. etc. Und das war eher ein kontrollierender Ausschuss. Also der Auswärtige Ausschuss übernimmt eher die Funktion, auch die Regierung zu kontrollieren. Und da muss man dazu sagen, damals war ja Norbert Röttgen noch der Ausschussvorsitzende, der selber aus einer der Koalitionsparteien entsprang. Er war CDU oder ist in der CDU. Er war manchmal aber mit der schärfste Kritiker auch von Heiko Maas. Das hat man schon auch gemerkt. Und da gab es auch auch skurrile Situationen im Ausschuss. Also auch das war eine spannende Zeit. Der Nachteil im Auswärtigen Ausschuss für mich war, dass es ein Ausschuss ist, in dem man keine, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit natürlich tagt, aber ich konnte auch keine Mitarbeiter in den Ausschuss entsenden.
Das gar nicht?
Nee, gar nicht. Es sind nur Fraktionsmitarbeiter, ausgewählte Fraktionsmitarbeiter, die dabei sein können und dürfen. Hat auch mit der Sicherheitseinstufung zu tun. Was dazu führt, dass ich als Abgeordneter eben selber jedes Mal im Ausschuss sein muss.
Ja.
Parallel dazu tagte natürlich der Wirtschaftsausschuss. Die tagten am gleichen Tag zur gleichen Zeit. Das ist immer Mittwochvormittags. Und deswegen war es mir eigentlich nicht möglich, ich kann mich nicht zweiteilen, in beiden Ausschüssen zu sein. Der Vorteil war, im Wirtschaftsausschuss konnten auch Mitarbeiter das Ganze mitverfolgen. Ah, ja. Das ging im Auswärtigen Ausschuss nicht. Ist aber trotzdem was anderes, wenn ein Mitarbeiter dabei ist, als wenn man selber dabei ist. Und das führte bei mir oft dazu, dass ich gerade bei spannenden Themen entweder hüpfen musste, vom einen Ausschuss in den nächsten, oder eben dann auch was verpasst habe und in der Form nicht mitbekommen habe, was nicht immer ganz einfach war. Aber Gott sei Dank hat man ja wirklich tolle Kollegen auch gerade im Wirtschaftsausschuss gehabt, die das war eigentlich super, die das das lief eigentlich sehr gut.
Das Hüpfen, wie weit sind die Ausschüsse auseinander? Das ist ja wahrscheinlich beides drüben im Paul-Löbe-Haus.
Die meisten Ausschüsse sind im Paul-Löbe-Haus. Allerdings war der Wirtschaftsausschuss so groß, dass die haben den Europasaal genutzt, also den Saal, den eigentlich der Europaausschuss benutzt. Und der ist ein bisschen woanders, ist jetzt nicht weit, aber ist halt um die Ecke. Das heißt, es war schon, es ist nicht weit, aber man läuft schon so 5 Minuten ungefähr vom einen zum anderen Saal. Das Problem ist gar nicht so sehr die Strecke. Das Problem ist, ich muss natürlich wissen, wann welcher Tagesordnungspunkt anfängt. Natürlich gibt man sich eine Agenda vor der Ausschusssitzung und man hat ungefähr eine Idee, wann was drankommt. Aber es verschiebt sich dann in der Ausschusssitzung automatisch, weil ein Punkt länger diskutiert wird, ein Minister nicht rechtzeitig kommt zur Befragung, wie auch immer ein Punkt vorgezogen wird. Und das war dann eher so ein bisschen das. Wir hatten das dann so gelöst, dass meine Mitarbeiterin, die im Wirtschaftsausschuss saß, mir dann per WhatsApp immer Bescheid sagte, wenn ein Tagesordnungspunkt wechselt oder ein neuer kommt und einer dabei war, bei dem ich wirklich dringend in den Ausschuss wollte, das waren vor allem natürlich die Themen, wo es um Außenwirtschaft ging, dass ich dann schnell rüberkam. Aber selbst das hat nicht immer funktioniert, weil es gab einfach auch so unglaublich spannende Themen im Auswärtigen Ausschuss, besonders wenn natürlich die Regierung berichtet hatte zu der Situation in manchen Ländern, wo es ja brenzlig war, dass man dann doch sitzen blieb und sagt, nee, das höre ich mir jetzt an.
Okay, und rückblickend würdest du es nochmal genauso machen? Also mit den 2 Ausschüssen gleichzeitig sozusagen?
Ich glaube nicht, weil letztendlich für die Fraktion das kein besonderer Mehrwert war, dass ich eine Sprecherposition hatte zu einem Thema, wo ich nicht voll im Ausschuss drin war. Das war jetzt nicht so sinnvoll. Also in der Form würde ich es nicht nochmal so machen, glaube ich. Inhaltlich, dass ich, weil das einfach die Kompetenz auch ist, denke ich, die ich am besten widerspiegeln kann, in den Bereich Wirtschaft und Außenpolitik mich da trotzdem wieder bewerben würde für den Bereich, gerade im Außenpolitischen, das glaube ich schon, weil das ist mir auch über die Jahre massiv ans Herz gewachsen. Also bis heute mache ich ja auch mit hier in Berlin jetzt ehrenamtlich, helfen wir ja auch Botschaften wirklich hier in Berlin anzukommen, bei allen möglichen Themen auch. Wir briefen die, jeden Monat haben wir ein Briefing für neue Diplomaten, wo wir denen, das sind meistens nicht die Botschafter selber, die zweite und dritte Ebene, wo wir denen einfach erklären, wie funktioniert eigentlich Deutschland, was macht der Deutsche Bundestag, was macht der Bundesrat, wie nehme ich Kontakt auf zu Abgeordneten, wie gehe ich auf die Presse und solche Themen. Das ist mir schon ins Herz gewachsen, diese internationalen Beziehungen. Und das ist einfach eine Markt oder eine Lücke, die ist mir aufgefallen in meiner Zeit im Auswärtigen Ausschuss, dass da viel zu wenig Betreuung der diplomatischen Corps passiert. Das kritisiere ich auch bis heute. Also aus meiner Sicht sollte das Auswärtige Amt zwingend eine Stelle haben, die nichts anderes macht, als wenn man so möchte, Concierge oder Servicedienstleister für Botschaften. Wir wollen ja, dass die Diplomaten, die hier in Deutschland sind, die ja auch wieder gehen, die sind ja nur für wenige Jahre hier, dass sie sich wohlfühlen, dass die wirklich mit einem guten Eindruck auch Deutschland wieder verlassen, dass die sich hier, ja, dass die einfach die Zeit, die sie hier genossen haben, auch in guter Erinnerung behalten. Und es sind ja teilweise hanebüchene Probleme, mit denen auch die Botschaften konfrontiert sind. Ich kriege Anrufe von Botschaftsmitarbeitern, sie haben Probleme, dass sie keinen Kita-Platz für ihr Kind bekommen. Also gleiche Probleme, die wir in Deutschland auch haben. Ja. Probleme mit der Vermietung und Mietung von Wohnraum etc. etc. Da gibt es natürlich keine Hilfe durchs Auswärtige Amt in irgendeiner Form. Finde ich ein bisschen schade, weil ich würde schon sagen, dass das auch mit zur Aufgabe des Auswärtigen Amtes gehört, nicht nur unsere Diplomaten vorzuladen, wenn irgendwas schief läuft, sondern durchaus auch sie zu unterstützen in dem Moment, wo sie hier als Gast ankommen und auch die nächsten Jahre hier bei uns verbringen. Da passiert schon das ein oder andere. Es gibt da auch gemeinsame Ausfahrten, die vom Auswärtigen Amt organisiert werden. Aber was es halt nicht gibt, ist wirklich diese individuelle Hilfe bei größeren Problemen. Und dem haben wir uns jetzt auch ein bisschen verschrieben. Das mache ich auch sehr, sehr gerne. Und dadurch ist natürlich ein enger Kontakt und eine enge Bindung zu vielen Botschaften entstanden, die ich auch gerne weiter pflege und weiter halte, weil ich glaube, es hilft auch der jetzigen Fraktion, es hilft auch der FDP, weil am Ende, selbst wenn man, am Ende wird man natürlich wahrgenommen nach wie vor als Teil der Familie, so möchte ich mal sagen. Und es hilft auch, glaube ich, uns allen da irgendwo positiv in Erinnerung zu bleiben.
Du warst ja jetzt Abgeordneter von 2017 bis 2021 und bist es nicht mehr.
Genau.
Was genau machst du denn jetzt?
Die ganze Zeit über, also ich bin wieder vermehrt auch im Familienunternehmen, allerdings habe ich dort auch entschieden, dass ich jetzt nicht komplett in die operative Rolle zurückgehe, das wäre auch, glaube ich, gar nicht sinnvoll, weil wir einfach ein ganz tolles Team haben, die Firma läuft sehr gut, auch in den Pandemiejahren, jetzt im letzten Jahr hatten wir eigentlich ein sehr, sehr gutes Jahr. Nach wie vor möchte ich aber natürlich jeden Tag die Zahlen haben, die Auftragseingänge. Ich möchte jeden Tag oder ich möchte, wenn irgendwo juristische Themen auftauchen, möchte ich das sehen, auch um dann die Entscheidung zu treffen, was wir damit machen. Aber ansonsten haben wir einen Fremdgeschäftsführer und der macht das auch ganz toll und sehr loyal gegenüber der Familie, aber eben auch der Firma. Außerdem ist mein Vater wieder ein bisschen mehr dabei. Der war ja Kammerpräsident viele Jahre, hat sich da sehr zurückgezogen aus der Firma, ist jetzt aber wieder vermehrt dabei. Genauso wie zwei meiner Schwestern, die auch noch jetzt mit dem Unternehmen sind. Die eine verantwortet das US-Geschäft, die USA. Die andere wird jetzt gerade eingearbeitet im Bereich Personal, weil unsere Personalleiterin in Mutterschutz geht. Ja. Deswegen, das geht eigentlich ganz gut. Daneben gibt es ja nach wie vor die Datenschutzkanzlei, wo jetzt auch immer wieder Themen anstehen und noch ein paar andere Unternehmungen, bei denen ich einfach dabei bin. Was mir jetzt in Berlin sehr gut gefallen hat, wo ich einfach ein bisschen reinkam, was ich vorher nicht kannte, ich komme halt aus der Old Economy, wenn man so möchte, Maschinenbau, das war dieses ganz dynamische und bunte Startup-Leben, was wir hier in Berlin natürlich haben. In Ulm muss ich da lange suchen, bis ich da was finde. Da gibt es so erste kleine Pflänzchen und Ansätze, aber es gibt's schlicht nicht. Und über den Freundeskreis, den ich mir hier auch aufgebaut habe, den nicht politischen Freundeskreis, den ich mir hier aufgebaut habe, bin ich jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich sage, das sind ein paar ganz interessante Unternehmungen, wo ich gerne auch mitmache. Und zwar nicht nur als Investor oder Geldgeber, sondern dann wirklich auch, man nennt es ja heute so schön Smart Money, mit den Kompetenzen, die man selber auch mitbringt. Und ich glaube, da kann ich sehr viel mitbringen. Zum einen natürlich ein politisches Netzwerk, aber eben auch diese außenpolitischen Themen. Das heißt, auch da bei Unternehmen, in denen man sich engagiert oder engagieren möchte, suche ich mir schon die Startups raus oder diejenigen raus, die auch irgendwo einen Bezug haben zur zu auswärtigen Beziehungen oder die auswärtige Beziehungen brauchen. Also ich wäre der Falsche, wenn es jetzt darum geht, die fünfte Dönerbude in der Friedrichstraße aufzumachen. Das wäre jetzt nichts, was für mich besonders interessant wäre, auch wenn Dönerbuden super lukrativ sein können. Sondern ich suche dann schon auch eher Projekte oder Firmen, wo ich glaube, dass da einfach ein tolles Produkt entsteht, was auch die internationalen Beziehungen fördert.
Okay. Und was ich zuerst fragen wollte, ist, wie hast du es geschafft, außerhalb der Politik-Bubble hier in Berlin noch Freunde zu finden? Weil so hart es klingt, aber man wird ja montags eingesaugt von diesem Regierungsviertel und am Freitagabend wieder rausgerotzt.
Das ist tatsächlich so und ich gebe zu, dass Freunde, auch Klassenkameraden, Schulfreunde, die hier in Berlin leben, Die habe ich in der Zeit als Abgeordneter weniger gesehen als davor und danach,
ja,
obwohl
richtig.
Wir in Berlin sind. Aber, und das ist natürlich dann wieder die Kehrseite, dadurch, dass ich als Wirtschaftsjunior in die Politik kam und nicht als Politiker, hatte ich natürlich immer den Kontakt zu diesen Jungunternehmerverbänden. Und das war mir auch persönlich wichtig. In der Zeit habe ich eben diesen Kontakt auch ausgebaut und auch zu anderen gesucht. Also beispielsweise Bundesverband der Startups, der relativ jung war, dort einfach die Kontakte auch aktiv gesucht. Und man muss dann sich als Politiker, auch wenn es zeitlich nicht immer einfach ist, die Zeit nehmen und sagen, okay, heute Abend gehe ich jetzt nicht unbedingt auf den 5. Empfang von XY, sondern ich mache mal was anderes, was jetzt nicht unbedingt primär politisch ist. Und dann bin ich halt mal mit den Startups unterwegs. Und dann bin ich mal, und dann hatte ich eben gute Freunde nach wie vor. Einer davon, die haben selber einen Venture Capital Fonds gegründet. Cavalry Ventures ist das hier in Berlin. Und über die habe ich natürlich eine ganz andere Welt kennengelernt. Weil wenn man mit denen mal unterwegs war oder mit denen, da lernt man einfach andere Dinge kennen. Und ich glaube, das tut auch gut, auch wenn diese Sitzungswochen so dermaßen vollgepackt sind. Es tut gut, ein bisschen über den politischen Tellerrand hinaus auch ab und an mal zu erleben. Die Stadt ist halt nicht nur das Regierungsviertel. Und dann muss ich auch gestehen, also ich selber war natürlich im Auswärtigen Ausschuss ist es so, dass man außerhalb der Sitzungswochen durchaus auch die Dienstreisen hat. Und ich hatte ja von vornherein, die hatte ich auch schon vorher, hier die Möglichkeit in Berlin, ich hatte eine Wohnung in Berlin, das ist auch vorher, was mir sehr geholfen hat, hier auch vorher schon ein gewisses Netzwerk zu haben.
Ja.
Und wenn man dann eben außerhalb der Sitzungswochen mal hier ist, wo wirklich das Regierungsviertel tot ist de facto, da hat man dann auch eine ganz andere Möglichkeit, weil Berlin an sich, Entschuldigung, aber das ist eine der lebendigsten Städte, die wir in Deutschland haben, wahrscheinlich die einzige kosmopolitische. Und wenn man so wie ich als Landei da irgendwo aus Ulm kommt und dann mal hier auf so einer entsprechenden Party in Berlin war, oh, das ist schon eine andere Liga.
Ist schon cool, ne?
Das ist schon saucool. Genau, und das hatte dann auch, klar. Und es ist mir irgendwie gelungen, vielleicht nicht unbedingt das Netzwerk auszubauen. Das hat sich ein bisschen verändert, aber ich habe den Kontakt durchaus gehalten, auch zu den nicht politischen Kontakten hier in Berlin. Und das jetzt zahlt sich das aus.
Das ist ja auch schon mal wichtig, einfach ja in Kontakt zu bleiben.
Absolut. Also die Zeit als Abgeordneter lässt es nicht unbedingt zu, alle Kontakte in der Form weiter zu pflegen. Das ist so, weil man einfach andere Aufgaben hat und das Mandat geht natürlich auch damit einher, dass man, Abgeordneter zu sein ist schon auch eine Frage der Sozialkompetenz. Das ist schon auch eine wichtige Aufgabe, wirklich Kontakte für die Menschen auch da zu sein und vor Ort zu sein. Und das ist ja zeitaufwendig und dadurch gehen schon persönliche Bindungen und Kontakte verloren. Vor allem eben, die jetzt nicht im Wahlkreis sind, die eben mal aus dem Studium oder sonst woher kommen, weil man eben, ging mir auch so, ich habe in den 4 Jahren, konnte ich zu keiner einzigen Juniorenkonferenz, was ich sehr bedauert habe, weil wie gesagt, ich habe es vorhin erläutert, das war mir immer sehr wichtig und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das heißt, jetzt erst nach Abschluss des Mandates, und da war natürlich dann Covid, war ich dieses Jahr wieder auf den ersten Juniorenkonferenzen und man hat sich halt in den Jahren auch irgendwo weiterentwickelt, ist auch nicht unbedingt jünger geworden. Man merkt auch, dass man da, ja, dass sich einfach, ja, dass es heute anders ist als vorher.
Auf jeden Fall. Welchen Einfluss hatte denn Covid insgesamt so auf die Wirtschaft? Schon sehr negativen, oder?
Also es gab Gewinner und Verlierer.
Ja.
Dass Covid negativ war, das ist ganz klar, und zwar in jeder Hinsicht. Ich meine, das eine sind die gesundheitlichen Aspekte. Ob wir da alles richtig gemacht haben, lasse ich jetzt mal dahin stehen. Das andere sind aber natürlich die Folgen, die wir daraus auch noch ökonomisch tragen. Und da sind wir noch lange, lange nicht über den Berg. Da kommt noch ganz viel auf uns zu. Außerdem ist durch Covid eine unglaubliche Umverteilung natürlich auch entstanden. Weil wenn ich mir das angucke, auch sehr selbstkritisch, was ich meine, am Anfang hatte ich auch ganz klar, da wusste keiner, was kommt. Da hatten wir diese ganz schrecklichen Bilder aus Bergamo und hier teilweise Hochrechnungen bis zu 1% Letalität. Keiner wusste, was ist das eigentlich. Und da sind wir massiv auf die Bremse gestiegen. Und da hatte ich auch mitgestimmt und habe auch gesagt, nee, also wir müssen jetzt wirklich der Bundesregierung auch das Heft in die Hand geben, dass sie Krisenmanagement betreiben kann. Jens Spahn damals als Gesundheitsminister. Mhm. Damals habe ich auch mitgestimmt, bin dann aber schon relativ schnell skeptisch geworden und habe danach eigentlich diesen Maßnahmen in der Form nicht mehr zugestimmt, weil das sind ganz schräge Sachen passiert. Also ich hätte es mir nie erträumt, auch als Demokrat. Beispielsweise wurde irgendwann diese Ministerpräsidentenkonferenz, ein Organ, was gar nicht in der Verfassung steht, legitimiert, Entscheidungen zu treffen. Und zwar wahnsinnig weitreichende Entscheidungen. Das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Auch die ganzen Thematiken, Demonstrationsverbote, Maskenpflichten und so weiter. Es ging dann schon sehr schnell in eine unglaublich schräge Richtung, finde ich, weil der politische Diskurs de facto ausgesetzt wurde. Also egal, ob man also auch diese Stigmatisierung der Querdenker, die bis heute anhält, ich unterstütze das nicht. Also wenn man diese ersten Demos hier erlebt hatte, das war eigentlich ganz skurril. Da waren die Regenbogenfahnen neben irgendwelchen. Also es ist nicht so, dass das alles jetzt rechtsradikale Vollspinner waren, die durch die Gegend gelaufen sind. Beim besten Willen nicht. Ich würde sogar sagen, bis heute kann man das nicht so pauschalieren. Wir haben das aber medial und auch politisch ein bisschen befeuert in diese Richtung. Und das ist falsch. Und wir haben gewisse, auch jetzt gerade bei der Impfpflichtdebatte, da findet eine Stigmatisierung statt, die ich beängstigend finde. Also wenn jemand, aus welchen Gründen auch immer, diese Impfung ablehnt oder sagt, nee, er spricht sich dagegen aus, dann gehört es in einer Demokratie dazu, erstmal zuzuhören. Man kann andere Meinung haben, ganz, ganz gut, alles cool. Aber ich muss erstmal zuhören und ich kann nicht alles erstmal stigmatisieren oder in eine Ecke schieben. Und da gab es ja auch ganz skurrile Gründe, warum Leute plötzlich die Impfung ablehnen. Ich hatte gehört, dass Veganer ein Problem damit haben, dass die Impfstoffe vor an Tieren versucht werden. Ich hatte gehört, dass ich selber kam, wie gesagt, aus der Waldorfschule. Das ist auch eine Szene, die da durchaus anderen Zugang zu hat, zu dem ganzen Thema Impfung allgemein. Und in einer Demokratie, und deswegen bin ich auch bei den Liberalen, gehört es schon dazu anzuerkennen, dass der Souverän der mündige Bürger ist, das Volk ist. Und wenn ich so weit gehe, dass ich mit 18 volljährig bin, mündig bin, dann ist es irgendwann die Frage, wie weit ist es dann Aufgabe des Staates, den Einzelnen, das Individuum zu schützen? Und dann kam ja immer die Argumentation, nee, es geht um den kollektiven Schutz. Hat sich aber relativ schnell gezeigt, dass die Impfung ein Individualschutz ist. Die hilft dem Einzelnen nicht schwer zu erkranken.
Ja.
Sie ist aber kein Schutz davor, sich zu infizieren oder das Virus weiterzutragen an Dritte. Auch da streitet man sich ja heute noch, ob das nicht vielleicht dann, ob es abgesenkt wird, zumindest das Risiko, sich zu infizieren. Heute wieder ein Freund, der mir geschrieben hat, er kann am Wochenende nicht kommen, er hat Covid. Es geht ja nach wie vor rum. Und trotzdem, das Leben ist wieder mehr oder weniger normal geworden. Viele Menschen haben sich geimpft. Das ist auch die freie Entscheidung eines jeden. Ganz klar. Es gibt immer noch Ungeimpfte. Auch das, die freie Entscheidung eines jeden. Und mir ging das einfach wahnsinnig schnell, wie dieser Druck entstand, auch in der Bevölkerung. Weil wenn ich es ernst nehme mit der Demokratie und sage, der mündige Bürger hat die Entscheidung selber zu treffen, dann brauche ich auch Begründungen, die wirklich stichhaltig sind, zu sagen, ich nehme die Entscheidung als Staat dem mündigen Bürger ab und ich verpflichte ihn zu etwas. Und das hat mir nicht immer ganz gereicht. Übrigens, es ging schon lange vor Covid los. Wir hatten die Thematik Masernimpfpflicht. Unsere Fraktion hat 100%, nee, nicht ganz, es gab zwei Abgeordnete, die haben sich enthalten, alle anderen haben zugestimmt. Ich habe mich enthalten, aus ähnlichem Grund. Wenn ein mündiger Bürger, warum auch immer, sagt, er möchte das nicht, dann ist es aus meiner Sicht ein sehr, sehr hohes, verfassungsrechtlich geschütztes Gut. Und wenn im Gegenzug dazu, und das war der Grund für die Masernimpfung, das Experiment steht, zu sagen, okay, wir wollen mal versuchen, ob wir diese Krankheit nicht ausrotten können in Deutschland. Dazu brauchen wir, so zumindest die Wissenschaft stand heute, 98% der Bevölkerung, die geimpft sind gegen Masern. Und jetzt kommt der Punkt, wo wir dann sagen, aufgrund des Versuches, wir wollen mal gucken, ob das funktioniert, was auch wissenschaftlich plausibel ist. Ich persönlich hoffe sehr, dass es gelingt. Aber wir wollen mal versuchen, diese Krankheit auszurotten. Und deswegen zwinge ich jetzt alle zur Impfung. Egal warum. Das ging mir einfach zu weit. Weil am Ende ist es ein Versuch. Es ist keine Garantie, dass es klappt. Es kann auch immer wieder aus, wie auch immer. Und das andere ist etwas, wo ich staatlich eine doch relativ harte Maßnahme dem Einzelnen zumute. Und damit auch den mündigen Bürger bevormunde. Und das sind Dinge, die konnte ich als Abgeordneter nicht in der Form mittragen. Deswegen habe ich dort auch nicht mit der Fraktion gestimmt. Sage ich ganz ehrlich, und das ging mir in Covid manchmal ähnlich, ist auch das Recht eines jeden Abgeordneten. Natürlich war das leichter in einer Oppositionsrolle, weil dann hat man halt schnell der Fraktionsspitze Bescheid gesagt, hat gesagt, Leute, ich werde da nicht mitstimmen, dann wussten die Bescheid, ist okay. Jetzt in einer Regierungsverantwortung ist es weit schwieriger, weil wir natürlich die Mehrheiten organisieren müssen. Wir brauchen die Mehrheit für Entscheidungen. Und es gibt nichts Peinlicheres, als wenn man eine Initiative startet und keine Mehrheit für die Initiative bekommt. Deswegen hat man hier jetzt einen anderen Druck auch in einer Regierungsverantwortung als Abgeordneter. Und da sind auch durchaus immer wieder Sachen dabei. Ja, ich weiß es nicht. Also es gab schon Punkte, wo ich nicht mit der Fraktion stimme, weil ich es einfach in der Form nicht geteilt habe, die Meinung. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Das gehört auch mit zur Demokratie. Und dann darf man auch nicht den Kollegen böse sein, die da anders eine andere Meinung haben, anders abgestimmt. Und gerade als Liberaler muss ich das dann eigentlich auch honorieren irgendwo oder auch akzeptieren. Und ja, das ist nicht immer ganz leicht. Also man kommt schon auch als Abgeordneter in Rechtfertigungsdruck, warum man jetzt in dem Fall anders abgestimmt hat. In der Regel kriegt es ja keiner mit, aber manchmal sind es halt dann doch namentliche Abstimmungen und da kann es jeder offen einsehen.
Okay, und wie viele Berührungspunkte hast du heute als Ehemaliger noch mit der Fraktion?
Wahrscheinlich weit mehr als viele andere Kollegen, die ausgeschieden sind, der Situation geschuldet, dass ich noch sehr viel in Berlin bin. Und ja, man verfolgt es natürlich auch nach wie vor. Das wäre ja auch schlimm, es nicht zu tun. Ich meine, das war ein Großteil auch der eigenen Lebenszeit, die man dort auch investiert hat. Man verfolgt es auch, was die Kollegen machen. Und man ist ja auch im, zumindest losen Kontakt mit den Kollegen und redet noch miteinander. Natürlich obliegt es keinem Ehemaligen, sich einzumischen in aktive Politik oder es auch dann wirklich, man kann eigene Meinungen kundtun, aber man sollte auch dort vorsichtig sein mit der Kommentierung, mit der öffentlichen Kommentierung in den Medien, finde ich. Trotzdem ist es hochinteressant und hochspannend zu sehen, was passiert und ich bin da auch persönlich interessiert dran. Also ich schließe auch nicht aus, gerade wenn Fraktionssitzungen sind, wo ja wirklich die Informationen zusammengetragen werden, da hat man zwar als Ehemaliger sicherlich nichts mehr in der Form, jetzt, weil man eben kein Mandat hat, da muss man sich dann auch dran halten, aber die Informationen mit aufzunehmen und auch, da finde ich, das gehört, also ich tue es gerne, weil ich das auch für wichtig empfinde, zu wissen, was passiert und wie es weitergeht.
Das heißt, wenn man möchte, kann man noch ein bisschen mitbekommen.
Natürlich, also es kommt natürlich drauf an, aber wenn man jetzt nicht selber den, es gibt auch Kollegen aus der letzten Legislatur, die haben komplett mit allen gekappt, also gerade durch die Maskenaffäre und anderes gab es da natürlich Leute, die rausgefallen sind und und leider im Unguten gegangen sind, also auch da waren Freunde von mir dabei, wo ich mir gesagt habe, schade, aber gut, jetzt nicht in unserer Fraktion, muss ich dazu sagen, bei uns war das eigentlich, aber vor allem in der CDU. Aber letztendlich, wenn ich das möchte und den Kontakt zur Fraktion weiterhin suche, ist natürlich, es ist eine Bringschuld. Also ich muss natürlich schon aktiv auf die Fraktion dann auch zugehen. Warum nicht? Und am Ende, zumindest im persönlichen Gespräch, profitiert ja auch die Fraktion davon, auch gerade neue Abgeordnete, jüngere Abgeordnete, wenn man einen guten Draht zu denen hat und denen mal ab und an einen Tipp geben kann oder mit denen ins Gespräch kommt, ich glaube, die sind doch dankbar, weil es hilft einfach zu wissen, wie hat denn das jemand anders gemacht, wie hat es jemand anders organisiert. Man muss ja nicht alle Fehler selber nochmal durchmachen. Also ja, es ist natürlich sehr eingeschränkt und man hat nur noch, es ist definitiv nicht die komplette Fraktion, das sind vereinzelt noch Leute, mit denen man einfach einen guten Draht hat, wo man auch den Kontakt sucht aktiv. Und das finde ich auch schön, gerade jetzt in Wochen wie dieser Sitzungswoche, wenn man da einfach abends sich trifft, auch auf den Veranstaltungen, auch in Berlin unterwegs ist. Also ich bin nach wie vor sehr aktiv im Nachgang an, zumindest abends dann, diese politischen Veranstaltungen zu besuchen.
Okay. Und wir können, glaube ich, langsam mal zum Ende kommen. Die einzige Frage, die ich meinen Gästen immer noch zum Schluss stelle, beziehungsweise die letzten beiden Fragen sind, was du sonst noch auf dem Herzen hast und wie wir die Folge benennen wollen.
Was ich sonst noch auf dem Herzen habe, also ich glaube, das hat sich gar nicht so sehr verändert vor dem Mandat, während des Mandats, nach dem Mandat. Es ist für mich eine unglaubliche Belastung, wie in Deutschland Ordnungspolitik teilweise auch missbraucht wird und wie wir diesen Bürokratisierungswahn eigentlich ständig vorantreiben. Und da habe ich eigentlich auf dem Herzen, das ist auch das, was ich eigentlich immer den Kollegen gerne mitgebe, wenn wir wollen, dass wir dieses Wohlstandsniveau und die Prosperität auch für zukünftige Generationen garantieren können und halten, in einer immer unsicherer werdenden Welt und einer sich immer schneller drehenden Welt, die immer disruptiver wird, dann wird uns das nur gelingen, wenn wir endlich ernsthaft anfangen, Verantwortung zu übernehmen, auch als einzelne Bürger. Das muss der Staat dann auch zulassen. Das heißt für uns als Bürger, wir dürfen nicht erwarten und nicht alle Themen vom Staat geregelt haben wollen und immer schreien, wir wollen jetzt hier noch ein Verkehrszeichen, wir wollen jetzt hier noch irgendeine Regulatorik, sondern wir müssen wieder selber in die Verantwortung auch eintreten. Andererseits heißt es für die Politik auch im einen oder anderen Fall mal zu sagen, nein, ich übernehme jetzt hier nicht die Verantwortung, ich reguliere das eben nicht, weil es auch so funktionieren kann, wenn jeder seiner Verantwortung gerecht wird. Und da habe ich schon, es liegt mir nach wie vor auf dem Herzen, dass wir aufpassen in unserer Gesellschaft, dass wir uns nicht gegenseitig bevormunden und überregulieren und dann nachher in einer Zeit aufwachen, wo der Rest der Welt uns überholt hat und wir eigentlich nur noch, ja, zwar als moralische, teilweise überhebliche Nationen dann dastehen und sagen, ja, aber wieso, das geht doch so nicht. Aber alle anderen haben es halt trotzdem gemacht, sind trotzdem weitergekommen. Und da müssen wir aufpassen. Und das liegt mir schon auf dem Herzen, dass wir uns hier nicht selbst durch eigene Regulierung abhängen im globalen Wettbewerb.
Ja.
Wie kann man die Folge nennen? Ja gut.
Wir haben jetzt über wirklich viele verschiedene Sachen gesprochen.
Das, ich glaube, so einen richtigen Titel, das wird da schwierig. Also da kann man vielleicht mal sagen, vielleicht, keine Ahnung, was macht ein Quereinsteiger aus der Wirtschaft im Bundestag oder sowas? Oder Erfahrungen eines Quereinsteigers oder irgendwie so vielleicht? Keine Ahnung, es ist schwierig. Ich glaube, da so einen Titel zu geben, wir haben jetzt ja wirklich über Gott und die Welt geplappert, wie du so schön sagst.
Das stimmt.
Von daher, ja, vielleicht irgendwie in die Richtung Quereinsteiger aus Familienunternehmen.
Ja, oder vielleicht als Quereinsteiger in den Bundestag ist vielleicht echt ganz griffig. Dann nehmen wir doch das und können dann die Folgenbeschreibung den Rest schreiben.
Genau.
Okay.
Ja, klasse. Vielen Dank.
Dann haben wir es geschafft, was? Ich habe mich bei dir zu bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einige neue Einblicke bekommen. Ja, und dann bleibt mir auch nicht mehr viel übrig, als zu sagen, over and out.